Herzlich willkommen zu Erinnerungskämpfe, der Podcast-Sonderreihe der Körperstiftung.
Mit mir Hadija Haruna Erker. Ich bin Journalistin und Autorin und Gasthostin in dieser Serie der Redaktion Geschichte ist Gegenwart mit der Leitfrage, was ist uns als Gesellschaft die plurale Demokratie noch wert? Ja, und dieser Podcast verhandelt, warum die Erfolgsgeschichte der deutschen Erinnerungskultur zu Ende erzählt ist und uns als Gesellschaft ein kulturelles Gedächtnis fehlt, das stark genug ist, um sich menschenfeindlichen Entwicklungen entgegenzustellen. Und natürlich geht es auch darum, was es dazu braucht. Darüber spreche ich in 4 Folgen mit für mich richtungsweisenden Menschen. Und die heutige Folge hat Katja Fauser aus der Redaktion der Körperstiftung mit mir vorbereitet. Hallo.
Hallo.
Wir haben die Themen ja der 4 Folgen so gemeinsam konzipiert und diese Folge etwas zugespitzt Wurzelkunde, Deutsch sein als Wert genannt. Lass uns doch kurz darüber sprechen, wie es dazu kam, warum uns diese Lesart so wichtig war.
Ja, die Welt ist in Unordnung, würde ich sagen. Deutschland, auch Europa und viele Teile der Welt sind im Krisenmodus. Warum? Unsere Weltordnung, so global wie wir sie kannten, ist stark in Bewegung. Die Weltwirtschaft wird das Leben für viele Menschen gerade wirklich wahnsinnig verändern. Und die Sicherheitslage auch in Europa hat sich wirklich verschlechtert in den letzten Jahren. Und in dieser Situation fallen uns auch in Deutschland ganz viele, ich sag mal, ungemachte Hausaufgaben ziemlich schmerzhaft auf die Füße. Und eine davon ist ja, dass wir versäumt haben, für uns im Land eine ganz wichtige Frage gemeinschaftlich zu beantworten oder vielleicht auch 2 Fragen. Was ist das Deutsch und wer ist das eigentlich wir? Und in dieser ersten Folge von den Erinnerungskämpfen geht es darum, was wir mit Blick auf die koloniale Geschichte Deutschland hier versäumt haben. Was es alles zu entdecken gibt, wenn wir unseren Horizont weiten.
Ja, das, was du sagst, resoniert natürlich bei mir, weil diese, aus meiner Perspektive, diese Was-ist-Deutsch-Frage natürlich in einer gewissen Form immer schon lange beantwortet wurde, nämlich mit einem Weißsein und einer bestimmten Vorstellung von Deutschsein. Das ist auch Teil der Geschichte. Und genau das ist ja auch das Spannungsfeld, in dem wir uns jetzt befinden und auch mit unserem Gast eben besprechen. Die koloniale Geschichte, die Konkurrenz, die Infragestellung, von Geschichte, die Gleichzeitigkeit und die Diskussion, die es gibt, wenn wir uns den aktuellen Antisemitismusdiskurs und die Aufarbeitung der Geschichte der Shoah anschauen, eben auch die Pluralität staatlicher Massenverbrechen. Und du sagst, uns fallen Dinge auf die Füße. Genau, das sehe ich auch so. Und die Frage ist ja, wie kommen wir da durch? Und was hilft uns Geschichte, raus auch aus so einem Hierarchiedenken zu kommen? Und für mich ist das auch ein Grund, warum wir die 4 Folgen über Erinnerungskultur unter der Rubrik Werte laufen lassen. Gemeint sind die im doppeldeutigen Sinne, bezogen eben auf Überzeugungen und Prinzipien, die wichtig in der Gesellschaft gelten. Aber ich meine da weniger so Tugenden deutscher Werte, vermeintlich deutscher Werte, sondern insbesondere demokratische Werte, zu denen eben ja auch Menschenrechte zählen. Das ist das Spannungsfeld. Sie haben eine lange Geschichte, eine Vorgeschichte, viele unerzählte Geschichten. Und darüber spreche ich mit dem Literaturwissenschaftler und Kurator Ibo Diop aus postkolonialer Perspektive. Und du hast ja unserem Gespräch zugehört, wir haben das schon aufgezeichnet. Vielleicht ganz kurz, was war dein Eindruck?
Also mich hat wirklich nochmal diese wirklich große Vielseitigkeit beeindruckt, die er in dieses Gespräch mitgebracht hat. Er schöpft aus so vielen verschiedenen Quellen. Er hat seinen großen wissenschaftlichen Background, er ist Literaturwissenschaftler, das haben wir gemerkt in dem Gespräch. Aber es gibt noch viele andere Perspektiven. Er ist ein Praktiker, er arbeitet als Kurator und auch innerhalb von Institutionen, auch selbst in der Rolle als Vater hat er Perspektiven hier eingebracht. Also ich glaube, da gibt es sehr viel mit ihm zuzuhören, mitzugehen und er kann wirklich Köpfe öffnen mit dem, was er uns mitgegeben hat in diesem Podcast.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. So ging es mir auch. Ich fand dieses Gespräch hatte einen absoluten Mehr- und Lernwert. Ich kenne Ibo aus unterschiedlichen Arbeitskontexten und schätze an seinen Gedanken so eine irgendwie immer nachdenkliche, differenzierende, aber auch unterschiedliche kontextverbindende Art. Man muss auf jeden Fall aufmerksam sein, um diese Perspektive zwischen hier und dort, also Deutschland und dem afrikanischen Kontinent und die Komplexität der Realitäten zu verstehen. Und vor allem, ich glaube, das ist die Überschrift, sich zu öffnen. Und damit geht's los mit dem Gespräch. Wurzelkunde, Deutsch sein als Wert, das ist der Titel dieser ersten Folge des Podcasts Erinnerungskämpfe mit meinem Gast Ibo Diop. Hallo.
Hallo, Hatice.
Ibo, ich habe an dieser Stelle bereits erzählt, dass wir uns aus unterschiedlichen Arbeitskontexten kennen und dass wir darum auch per Du sind. Und gleichzeitig lerne ich dich und deine, ich nenne das jetzt mal fachübergreifende Arbeitsweise, immer noch kennen. Und dieses Gespräch ist jetzt einfach auch eine gute Gelegenheit, das zu vertiefen. Dieses Gefühl habe ich übrigens bei allen Gästen und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich jetzt nicht so eine klassische Vita nehme, um euch vorzustellen, sondern dass ich den Lebenslauf bestücke mit Dingen, die ich im Netz über euch gefunden habe. Sag, Ibo, kennst du eigentlich deine Google-Treffer?
Nein, kenne ich nicht.
Hast du dich noch nie gegoogelt?
Nein, tatsächlich nicht.
Okay, dann ist das jetzt eine kleine Überraschung, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Also, ich fasse mal zusammen. Ibo Diop, Literaturwissenschaftler, Kurator und Dozent, weißt du. Wikipedia schreibt, er ist als prominente Stimme bei der Aufarbeitung der kolonialen Geschichte Deutschlands bekannt. Und dort liest man auch, dass du 2002 aus dem Senegal zum Studium erst nach Paris, dann 2003 nach Deutschland an die TU Berlin gekommen bist und an der Uni Potsdam über den, sagen wir, viel diskutierten Autor Michel Houellebecq promoviert hast. Wir erfahren im Netz, dass dein Leben zwischen Dakar und Berlin stattfindet, dass du ab 2020 ein Erinnerungskonzept zur Kolonialgeschichte Berlin erarbeitet hast und zweimal Jurymitglied von Resonanzen warst. Das ist das erste schwarze Literaturfestival in Deutschland. Und dass du Texte zur Literatur der Transkulturalität und der afrikanischen Literatur in der Welt von morgen schreibst, wie es da heißt. 2022 hast du in der Taz in einem Interview erzählt, dass du mit Deutschland vermeintlich keine gemeinsame Geschichte hättest, aber mit Deutschland eine gemeinsame Zukunft haben wirst, ob es dieses Land will oder nicht. Und kleiner Anmerk, ich vermute, dass das auch daran liegt, dass du in Deutschland geborene Kinder hast oder aufwachsende Kinder, die, wie du der Taz gesagt hast, Zitat, praktisch seit ihrer Geburt Rassismuserfahrungen machen. Zitat von dir, Deutschland ist nicht weiß, war nie weiß und wird auch nie weiß sein. Das hast du 2022 der Berliner Zeitung gesagt. Und das, Zitat, wir da sind, um unsere Gesellschaft zu reparieren. Und über diese Reparatur möchte ich heute unter anderem mit dir sprechen, aber eben auch über das, was gerade politisch in diesem Land passiert. Ibo, wie fühlst du dich jetzt mit dieser Vorstellung?
Das würde ich alles unterschreiben und das bin ich, das habe ich gesagt, in bestimmten Situationen. Und ich, krasser ist, dass sich das nicht so viel verändert hat. Man sagt sehr viele Dinge im Leben, man erzählt viel und hat dann das Gefühl oder wünscht sich, dass sich das ändert. Und stellt dann fest bei dieser Vorstellung, dass viele davon einfach wahr ist heute noch und Realität ist. Nur eins würde ich korrigieren. Mhm. Ich habe fürs Land Berlin das Konzept nicht, also seit 2020 war ich noch im Humboldt-Forum. Das Konzept habe ich geschrieben oder schreibe ich seit 2022.
Siehst du, vielen Dank für die Korrektur. Ich habe jetzt nicht alle Quellen gecheckt, sondern so ein bisschen Potpourri gemacht. Aber ich freue mich an der einen Seite, dass du dich da wiederfindest und auf der anderen Seite, wenn wir über den Punkt, dass sich so wenig geändert hat, auch noch sprechen, auch über das Humboldt-Forum und deine Arbeit dort. Das gehört alles zum Deep Dive, also dass wir jetzt gleich tief eintauchen, aber eine zweite Idee dieses Podcasts ist, nicht nur eine Netzvita zu machen, sondern Menschen auch erstmal in ihrer Vielperspektivischkeit vorzustellen. Denn dieser Podcast hat 4 Folgen und wir erzählen damit eine Geschichte oder das ist zumindest der Plan. Und deswegen würde ich dich jetzt gerne mit einem Fragenhagel konfrontieren. Geht so, ich stelle eine kurze Frage und du gibst mir darauf eine kurze Antwort.
Okay, ja.
Wofür hast du schon gekämpft?
Ich habe für eine Gesellschaft ohne Rassismus kämpfe ich und in einer Gesellschaft, in dem Demokratie etwas ist, was nicht nur ein Wert ist, der abstrakt, sondern Lebensrealitäten prägt.
Mhm. Welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch?
Diskurs über den Kolonialismus von Césaire.
Aha, eine kleine Nachtlektüre. Mhm. Wofür stehst du morgens auf, Ibo?
um meine Kinder in die Kita zu bringen.
Sonst würdest du wie lange schlafen? Klammer auf Klammer zu.
Sonst würde ich wahrscheinlich bis 7 Uhr auf noch
schlafen. Ach, das ist ja okay. Ibo, was bedeuten Werte für dich?
Werte. Werte sind für mich Orientierung für die Welt von morgen.
Das ist eine bisschen komplexere Frage. Ich bin sehr gespannt und hoffe, sie lässt sich kurz beantworten. Was bedeutet Dekolonisierung in deinen oder einfachen Worten erklärt?
Das bedeutet, wenn man die Gabe hat, die Gesellschaft auf den Kopf zu stellen. Das heißt eigentlich die Werte, die heute diese Welt ausmachen, die aus Kolonialismus schöpfen, die wirklich umzudrehen.
Was bedeutet Kolonialismus?
Kolonialismus ist die Vernichtung der Menschheit.
Für dich gibt es ja keine homogenen Gesellschaften. Darum die Frage, was bedeutet Deutsch sein?
Deutsch sein ist die Vielheit der Gesellschaft. Das heißt, alles, was das heute Deutschland ist, ist ein Ergebnis von vielen Menschen, vielen Lebensrealitäten, viele Kulturen, viele Essensgewohnheiten, viele Art und Weise, sich anzuziehen. Das ist ja das Ergebnis von vielen Menschen und viele Kämpfe.
Wie fühlt sich denn das Leben in Deutschland gerade für dich an?
Unerträglich. Unerträglich, sehr eng. Rassismus ist nicht mehr etwas sehr abstrakt, wo wir das in die Geschichte irgendwo platzieren, sondern das ist gerade sehr sehr präsent und nicht nur Rassismus, weil Rassismus hat sehr viel mit Gleichbehandlung zwischen Menschen, egal welche Hautfarbe, egal welche sexuelle Orientierung, egal welche Position in der Gesellschaft. Das fühlt sich etwas unerträglich an.
Kennst du eine Institution in Deutschland, die sich erfolgreich dekolonisiert hat? Und wenn ja, welche?
Nein, kenne ich nicht.
Welchen politischen Stand hat dein postkoloniales Denken und die Arbeit in diesem Feld aktuell?
In Deutschland könnte man sagen, man versucht, das irgendwie jenseits des Deutschseins zu verstehen und darauf alle Probleme dieser Gesellschaft darauf zu fokussieren und zu sagen, dass das Problem, was wir jetzt haben, hat mit Postkolonialismus zu tun. Jenseits der deutschen Grenzen würde ich sagen, dass die Zukunft der Menschheit ist in den postkolonialen Theorien zu finden.
Und welchen Stand? Also wie würdest du sagen, ist der Blick darauf gerade politisch, gesellschaftlich?
Der Blick darauf ist sehr vernichtend, würde ich sagen, ist sehr einseitig geführt und hat sehr viel mit Menschen, die, würde ich sagen, rassifiziert sind, also Menschen, die vermeintlich nicht zum Deutschsein gehört sind, die postkolonialen Theorien, und sie sind das Problem für dieses Land. Also ist sehr viel mit Problemen behaftet und vor allem Postkolonialismus bedeutet heute in Deutschland Antisemitismus.
Ja, das sind ein paar Pfunde, die in kleinen, kurzen Antworten bei dir drin stecken. Und ich würde jetzt sagen, wir vertiefen das Ganze jetzt. Wir werden über die verschiedenen Ebenen sprechen. Wir hatten ein kurzes Vorgespräch, Ibo, und ich habe über das länger nachdenken müssen. Da waren natürlich jetzt die Zuhörenden nicht dabei. Aber das war ein kurzes analytisches Gespräch, so würde ich das deuten, voller stiller Emotionen. Und die klingt jetzt auch gerade durch. Du hast auch Worte eben benutzt wie unerträglich und ich spüre da auch so gefühlt Wände, die sich auftun. Vielleicht bevor wir jetzt sehr rational da einsteigen, weil ich würde sagen, das ist so ein bisschen die Art und Weise, wie wir arbeiten, rationale Analyse, die emotionale und persönliche Frage, wie gehst du da gerade durch, wenn du über diese Themen sprichst in dieser politischen Situation?
Wenn ich ehrlich bin, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt gerade in eine so Selbstzensur, wenn ich vor allem mit Politik spreche, dass ich versuche, zum Beispiel Postkolonialismus und Dekolonisierung gar nicht anzusprechen, sondern dann bei Kolonialismus anfange und versuche, da zu bleiben und das so anzusprechen, dass ich versuche, andere Wege zu finden, um das anzusprechen. Deswegen würde ich sagen, so eine Selbstzensur. Ich habe das Gefühl, dass mir an dieser Gesellschaft so daran liegt, dass ich gar nicht kontrovers diskutieren will und versuche, eine Sprache zu finden, die wenig theoretisch behaftet ist, sondern die eigentlich um Grundwerte geht, um Platz in der Gesellschaft zu finden, um eigentlich überhaupt atmen zu können. Und also ich versuche wirklich so Emotionen, Sinnen so umzuschreiben, dass sie eigentlich das, genau das bedeuten, was ich Post oder Dekolonisierung, wie ich das theoretisch eigentlich sagen würde, versuche ich wirklich so zu übersetzen, aber in dieser Übersetzung merke ich ständig, dass ich so eine Art intellektuelle Zensur betreibe, um darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, ob ich das deine Frage beantworten werde.
Das resoniert total bei mir, weil dieses Umschreiben von Schlagworten ist, glaube ich, so ein bisschen das, was du beschreibst. Also andere Worte finden für Menschlichkeit im Endeffekt, wenn wir es so zusammenfassen. Und dieser Podcast hat die Überschrift Erinnerungskämpfe. Also es geht um Erinnerung. Und in dieser Folge reden wir natürlich auch über den Kolonialismus, weil sonst würde es keinen Postkolonialismus und sonst würde es die Frage von Aufarbeitung nicht geben. Lass uns da genauer hinschauen, weil das ist auch eine Schnittmenge, die wir beide ja haben. Du bist Kulturschaffender im weitesten Sinne. Ich bin Journalistin. Biografisch gibt es Erfahrungen, die wir teilen. Diesen Blick auf ein vermeintliches gesellschaftliches Normal, das zu hinterfragen, die deutsche Geschichte anders zu denken. Das ist die Richtung, in die wir ja versuchen, aktiv zu sein. Und das wiederum hat eben mit dieser Vergangenheit zu tun, die unser Heute prägt, das du ja jetzt auch sehr eingängig beschrieben hast. Du hast in der online zugänglichen Publikation Das Stadtmuseum Berlin dekolonisieren von Anfang dieses Jahres geschrieben, Zitat, ja, eine andere Zukunft will, muss mit der Gegenwart beginnen. Und wer die Gegenwart verändern möchte, muss auch Geschichte neu erzählen. Was auch bedeutet, neue, bisher ungehörte, verdrängte oder mutwillig ausgeschlossene Geschichten zu erzählen. Welche Geschichten werden ausgeschlossen? Was erzählst du in deinen Räumen gerade, wenn du darüber sprichst?
Vielleicht einfach hier auch wirklich sehr konkret. Wenn wir über die jüngere deutsche Geschichte sprechen, und vor allem das, was in Deutschland zumindest aus einer bestimmten Perspektive sehr gut aufgearbeitet ist und das auch jetzt gerettet wird, weil die postkolonialen Theoretiker, die Musliminnen dieses Land, die Ausländer dieses Land kommen mit Werte, die nicht mehr unsere sind. Sie sind Antisemit, sie kennen unsere Werte nicht, sie sind zu muslimisch, sie sind zu schwarz, sie sind zu asiatisch und deswegen muss man sie in eine Ordnungsmuster des Deutschseins hineinbringen. Deswegen müssen wir die hier sind, nochmal neu integrieren und vermeintlich unsere Grenzen so schließen, dass wir uns, jeder, der hier reinkommt, uns genau aussuchen muss nach unseren Bedarfen. Wenn man zurückgeht, Kolonialismus hat auch nicht anders funktioniert. Das hat genau so funktioniert. Aber nochmal zurück zu der jüngeren Geschichte, beziehungsweise die Geschichten, die nicht erzählt werden. Im Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise nach 1933, als die Nazis das Land übernommen haben. Und in diesem Krieg hat Frankreich, in dem Falle, das ist das, was mir näher ist, was ich noch viel besser kenne, ist so, dass es Menschen, also schwarze Soldaten, rekrutiert wurden. Diese schwarzen Soldaten haben an der Seite von Frankreich gegen Nazi-Deutschland gekämpft. In einigen Geschichten werden sie als Kanonenfutter beschrieben. Unter diesen Soldaten waren Madian Diop, mein Großvater. Ich weiß auch, dass er in Deutschland gekämpft hat, weil mein Großvater, bevor er gestorben hat, hat angefangen, Deutsch zu sprechen. Das heißt, diese Leute haben auch Deutschland befreit von den Nazis. Wenn ich das jetzt so sage, möchte ich einfach nur sagen, dass es heute Deutschland von Nazi befreit ist, hat es auch sehr viel damit zu tun, dass sehr viele Soldaten aus südsaharischen Afrika, was man heute, oder Nordafrika, aus Afrika allgemein gegen Deutschland gekämpft haben. Und dass diese Geschichte nicht erzählt wird. Es wird einfach nicht erzählt, dass Deutschland unter anderem auch befreit wurde von den Nazis, weil Soldaten aus den Kolonien an der Seite von Frankreich oder Großbritannien gekämpft haben. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die nicht erzählt wird.
Ja, die Geschichte deines Großvaters ist ein sehr bildliches Beispiel für die westafrikanischen, würde ich jetzt auch nennen, SoldatInnen, die gekommen sind. Und auch diese Verstrickung, diese Verbindung. Du hast deine Antwort auf meine Frage der Geschichte des Kolonialismus angefangen mit der Migrationsgesellschaft heute. Und ich finde, das ist eigentlich auch der Punkt. Was hat das damals mit dem Heute zu tun? Und lass uns da noch ein bisschen tiefer reingehen, weil auch dieses irgendwie begleitende, ein bisschen Geschichtskunde zu machen in diesem Podcast, irgendwie, das ist wichtig. Ich war, weil du hast jetzt von der französischen Perspektive gesprochen, ich bin in Deutschland sozialisiert, also mit der Geschichte des deutschen Kolonialismus, der mir in der Schule ja nicht wirklich vermittelt wurde. Also ich habe ja nachschulische Aufarbeitung gemacht, Wissenstransfer mit Mitte 20, ich bin jetzt 45, um dann von dem Völkermord an den Herero, Nama und San zu erfahren, der zu dem Zeitpunkt, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, noch gar kein anerkannter Völkermord war, weil das ja erst 21 passiert ist. Und wir reden hier über einen Krieg, der zwischen 1904 und 1908 im heutigen Namibia passiert ist, bei dem Zehntausende Menschen nicht nur ausgebeutet, unterdrückt, sondern vernichtet wurden in einem Vernichtungsfeldzug. Das kann man alles nachlesen. Ich könnte jetzt länger darüber sprechen. Es soll zumindest angesprochen sein. Und das tue ich auch mit einer Note, die heißt, ich war jetzt auf einem Treffen der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Die zählt zur zweiten schwarzen Bewegung. Es gab ja die erste schwarze Bewegung schon nach dem Ersten Weltkrieg. Also schwarze Menschen waren immer hier in Deutschland. Und da war eine junge Frau, die hat ein Filmprojekt vorgestellt, ein Dokumentarfilmprojekt, das heißt Sorry for the Genocide. Und sie sagte dann, ich habe vor 5 Jahren erst von diesem Genozid erfahren. Und dann dachte ich, ich weiß nicht, wie alt die Frau war, ich habe sie jetzt mal Mitte 20 geschätzt, dann dachte ich so, es ist wie so wiederholende Story. Ich musste aufarbeiten, so spät. Die gleiche jüngere Generation muss es. Sie bekommt diesen Zugang zur Geschichte nicht. Wie ist dein Eindruck? Ist diese Geschichte einfach nicht nur nicht erzählt, sondern nicht präsent, obwohl es viele Menschen gibt, die sagen würden, na, wir haben doch jetzt genug darüber gesprochen.
Weil, also ich meine, es ist bewusst nicht erzählt. Es ist ja nicht, dass diese Geschichte, nicht nur, dass das hier nicht passiert ist, deswegen erzählt man das nicht hier. Ich habe vom Zweiten Weltkrieg im Senegal gelernt, bevor ich hier gekommen bin. Also in mein Abi war der Zweite Weltkrieg ein wirklich bedeutendes Ereignis. Also das kommt fast immer zu Abi-Prüfungen. Also wir reden und lernen und auch lesen, dass Hitler Mein Kampf geschrieben hat, dass Hitler demokratisch gewählt wurde. Wir reden über diesen Krieg hier in Deutschland, was das für die Menschheit bedeutete. Und es kommt auch noch dazu, das war nicht nur der Zweite Weltkrieg, sondern auch der Erste Weltkrieg. Da sind auch Soldaten aus Westafrika in Europa gegen Deutschland, in Frankfurt am Main sind Grabnissen von schwarzen Menschen, die im Zweiten Weltkrieg teilgenommen haben. Entweder waren sie Afroamerikaner, schwarze Afroamerikaner oder schwarze Menschen, die aus Westafrika kamen. Dass diese Geschichten nicht erzählt werden und dass wir als Migration, also Menschen, die vermeintlich hier migriert haben, diese Geschichte uns selbst erarbeiten wollen. Es sind auch andere Geschichten und andere Lebensrealitäten, die erzählt werden müssen. Vor allem, wenn wir diese Gesellschaft nicht aus der heutigen Sicht, aus seiner Vergangenheit, wie das erzählt wurde, sehen, sondern wie soll diese Gesellschaft in Zukunft aussehen? Also, wie müssen Schulen in Zukunft aussehen, damit alle Menschen, die heute hier sind, die noch dazukommen, die wir noch nicht mal wissen, aus wo sie kommen werden, ob sie hauptsächlich aus Australien, aus Papua-Neuguinea, aus China kommen, müssen sie vorbereitet sein für diese Welt von morgen, an dem Deutschland eine großen Teil haben wird, weil es nicht nur wirtschaftlich einfach ein mächtiges Land ist. Und diese Mächtigkeit wird sich auch übersetzen mit wie vielen Menschen hier leben und wie können wir sie in der Erzählung dieser Gesellschaft mit berücksichtigen. Und ich glaube, wir vergessen auch, dass Aufarbeitung oder die Art und Weise, wie wir über Aufarbeitung, über die Geschichte sprechen, es ist nicht die Geschichte, die passiert ist, sondern das ist eine Vorstellung von dem, wie wir die Welt in Zukunft sehen. Also will sagen, Erinnerungsarbeit ist die Art und Weise, wie wir über Geschichte sprechen. Man könnte sagen, dass Erinnerungsarbeit ist die diskursive Herangehensweise von Geschichte, die tatsächlich passiert ist. Und wenn wir das so sehen, wenn wir die Erinnerungsarbeit als ein Werk sehen, als ein künstlerisches Werk sehen, wo KünstlerInnen, SchriftstellerInnen, EssayistInnen sich damit auseinandersetzen, was diese Gesellschaft in Zukunft erfahren hat, das aus heutiger Sicht in die Zukunft zu projizieren, dann haben wir es nicht nur mit einer Realität, die passiert ist, sondern mit einer Vorstellung. Und diese Vorstellung hat nicht, wie Hitler das hatte für dieses Land, dass der Mensch, der hier in Deutschland weiß ist, blond ist und blaue Augen hat, sondern diese Vorstellung von Deutschland in der Zukunft hat im besten Falle keine Vorstellung von einer bestimmten Typus von Menschen oder in der Möglichkeit einer Pluralität an Menschen, die dieses Land tragen werden. Deswegen habe ich das auch gesagt, ob dieses Land will oder nicht, sind diese Menschen schon da und sie werden nicht gehen.
Ich mag diesen Gedanken, weil der Podcast hat die Frage, was ist uns die plurale Demokratie wert? Und eigentlich erinnerst du jetzt daran, dass wir uns eigentlich erstmal klar machen müssen oder wieder klar machen müssen. Also die Teil sind, wissen es schon, dass wir eine Migrationsgesellschaft sind, dass die Pluralität längst da ist. Und ich habe auch sehr oft das Gefühl, dass die Erzählweise, und das meinst du, glaube ich, auch mit Diskurs, also wie erzählen wir diese Gesellschaft, viel zu einseitig erzählt wird. Also wir brauchen mehr Pluralität in den Geschichten. Das trifft mich natürlich sehr, weil in Geschichten und im Schreiben, da finde ich mich auch wieder. Aber da ist natürlich jetzt immer wieder die Frage, wie lässt sich das politisch übersetzen in einer Zeit des politischen Backlashs, in der, und das haben, um es ganz konkret zu machen, ja im Bereich der Arbeit der Erinnerungskultur, der Kolonialismus ausgeklammert werden soll. Und du hast einmal gesagt, bevor ich auf diesen politischen Zweig komme, Dekolonisierung ist kein Debattenthema, sondern eine Haltung. Sie erfordert Mut in der Handlung. Und Dekolonisierung, hast du gesagt, fragt nach einer neuen Ethik der Beziehung und stellt nicht nur die Frage, ob und wie mit kolonialem Raubgut oder Objekten umzugehen ist. Was meinst du mit diesem Mut im Politischen?
Mut zu handeln. Und handeln bedeutet, dass wir nur in Bildungsarbeit, wenn wir konkret da reingehen, dass wir nicht mehr also ich bleibe in der Philosophie oder Ethik, wir werden nicht nur Kant oder Hegel lesen, sondern neben Kant und Hegel ist jemandem wie Chahantejob, Leopold Sédar Senghor, Lengsnius, Homi Bhabha, dass alle diese Intellektuellen nebeneinander stehen und nicht in keine Hierarchie. Im Sinne einer Vielheit von Wissen und Perspektivität. Denn es geht nicht darum zu sagen, wir zeigen aus deutscher Perspektive, wie großartig unsere SchriftstellerInnen, unsere DenkerInnen waren, sondern wie großartig sind sie in der Relation mit anderen SchriftstellerInnen. Wie können wir heute Kant anders lesen? Ich als Senegal geboren und nicht in Deutschland hatte Kant in der Schule zu Abi-Zeit. Aber neben Kant haben wir auch jemanden wie Ken Bogul gelesen. Wir haben neben Ken Bogul Sheikh Ahmedou Kan gelesen. Und neben Aminata Sofal haben wir Marguerite Duras gelesen. Neben Duras Simone de Beauvoir. Das ist alles sehr frankophon und frankophil belastet. Aber wenn wir versuchen, Beauvoir, Simone de Beauvoir unter den Brillen von Aminata Sofal oder Mariama Bassou verstehen und zu lesen, dann lesen wir nicht nur Simone de Beauvoir, die über eine Gleichstellung zwischen Mann und Frau, zwischen Gender und Politik, sondern wir lesen Simone de Beauvoir in den Brillen von Mariam Abba, die nicht nur die Rolle einer Frau spricht, sondern die Rolle einer Frau in einer polygamen Beziehung, was in einem europäischen Verständnis nicht mehr vorstellbar ist, aber in anderen Kulturen vorstellbar ist und dafür Ansätze gefunden wird, wie man damit umgeht. Mir geht es nicht darum zu werten oder zu bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Mir geht es darum, da reinzugehen und zu schauen, welche viel Perspektivität gibt es hier und wie können sie nebeneinander stehen und nicht in eine Hierarchisierung. Und mir geht es wirklich um den Mensch an sich. Und dieser Mensch an sich hat keine Farbe, hat keine Religion, hat keine Sexualität, ist zugleich ein Kind, hat Beeinträchtigungen, ist nicht so normativ gebaut und nach dem wird nicht ein Tisch gebaut und nur für diese Person ist dieser Tisch oder für ihn wird nicht eine Tür so eingerahmt, sondern man hat eine Vorstellung von einem Mensch. Das ist für unsere Vorstellung vielleicht total nicht erreichbar. Aber für mich gibt es nicht, was erreichbar ist.
Das ist ein schöner Punkt, Ibo. Wenn ich ihn für mich so zusammenfasse, dann ist das für mich eine intersektionale Perspektive. Das ist jetzt ein Fachbegriff, aber der steht auch dafür, Menschen eben nicht in homogenen Gruppen oder Einteilungen zu verstehen. Also du bist nicht nur ein schwarzer Mann, ich bin nicht nur eine Schwarze als Frau, sondern wir sind so vieles mehr in unseren Identitäten und Erfahrungen. Wir haben auch Überschneidungen, wir überschneiden und diese überschneiden sich eben auch mit anderen Menschen. Also so wie wir eben auch Geschichte teilen. Die Geschichte, wie du zum Beispiel über deinen Großvater beschreibst, die nicht erzählt wird, aber eigentlich ein verbindendes Element ist, zum Beispiel im Kampf für die Demokratie, die es damals noch nicht gab, gegen die Nazis. Das schwingt alles in meinem Kopf. Das nennt sich ja auch transkulturelle Räume zu entdecken. Also den Wert eben auch, weil wenn wir über Pluralität sprechen, dann sprechen wir auch eigentlich über eine Vermischung von Werten. Und die Frage nach, welche Werte wurden als dominant verhandelt und welche gibt es da noch und was lässt sich aus Verbindungen herstellen. Das sind alles so Gedanken, die ich habe und die, von denen ich glaube, dass sie, würde man die postkoloniale Forschung und beispielsweise die Antisemitismusforschung, die Geschichtsarbeiten in nicht, und das ist, glaube ich, der Punkt, den ich nochmal deutlich machen wollen würde in diesem Podcast, nicht in einer Konkurrenz oder Hierarchie, wie sie oft formuliert wird, das hast du ganz zu Anfang des Podcasts ja angesprochen, sondern in einer Gleichzeitigkeit ohne Vergleich zu thematisieren. Das sind ja auch Arbeiten, die du machst. Ob es jetzt deine aktuelle Arbeit mit Max Czollek im Haus der Kulturen der Welt in Berlin ist oder andere Projekte, dieses Zusammen und das Solidarische. Bevor ich auf diesen politischen Backlash, den ich jetzt schon zweimal angekündigt habe, eingehe, vielleicht magst du das nochmal deutlich machen, was das konkret für die Arbeit bedeutet, diese Gleichzeitigkeit. Und auch gerne gepaart mit deinen Beobachtungen, die du gemacht hast, als du nach Deutschland gekommen bist. Weil darüber haben wir ja auch gesprochen, was die Aufarbeitung der Shoah angeht.
Und weißt du, und da bin ich wieder wirklich zurück zu den postkolonialen Theorien, weil in Deutschland wird ganz oft gesagt, dass sie Antisemit sei. Mir geht es gar nicht darum zu sagen, nein, das stimmt nicht. Aber ich habe einen anderen Zugang. Und mein Zugang ist, dass ich, ohne Postkolonialismus würde ich wahrscheinlich ganz wenig über Shoah wissen. Und ich habe das Gefühl, dass sehr viele Menschen, die über Postkolonialismus sprechen, gar nicht den Postkolonialismus, zumindest das, was ich gelesen habe und die AutorInnen, die ich in meinem Leben begegnet habe, ganz was anderes gemacht haben, als das, was ich in Deutschland gesehen habe und heute noch sehe. Ich habe vorhin gesagt, dass ich jetzt gerade über den Kolonialismus von Césaire lese. Dieses Buch lese ich gefühlt zum 20. Mal. Es ist ein kleines Buch, wirklich noch nicht mal 100 Seiten. Das sind 74 Seiten. Es ist ein kleines Büchlein. Und ich habe dieses Buch zum ersten Mal gelesen, da war ich 17. Und seitdem, egal wo ich bin, begleitet mich dieses Buch. In dem Buch sagt Césaire, dass wenn wir im Westen über Kolonialismus nachdenken sollten oder wenn wir das aufarbeiten, dann müssen wir uns anschauen, was im Zweiten Weltkrieg überhaupt in Deutschland und in Europa möglich war. Später wurde Césaire vorgeworfen, dass er Antisemit sei und den Holocaust relativiert. Césaire ist jemandem, der 1939 ein Werk geschrieben hat, wo er zurück ins Land des Gebut geschrieben hat, wo er versucht hat, nachdem er Martinique verlassen hat und in Frankreich studiert hat, gesehen hat und Senghor getroffen hat und zum ersten Mal schwarze Menschen getroffen hat, die frei waren, die frei gedacht haben, die keine Sklaven oder versklavte Menschen hatten in der Familie. Schwarze Menschen, die Königinnen, die Königssöhne, Königinnen, Söhne waren, die in Paris ganz gerade gelaufen sind, nach Rechte gefordert haben, hat den Zweiten Weltkrieg überlebt und hat dann 1950 über den Kolonialismus geschrieben. Da waren noch sehr viele Länder nicht unabhängig. Und hat versucht zu verstehen, was Kolonialismus mit Antisemitismus zu tun. Und in der Art und Weise, wie er das diskursiv macht, versucht er die Gleichzeitigkeit von Geschichten klarzumachen und aufzuzeigen, was das eine miteinander zu tun hat. Geschichte wiederholt sich nicht. Das, was in Kolonialismus passiert ist, ist das, was im Kolonialismus passiert ist. Das, was in der Shoah passiert ist, ist das, was in der Shoah passiert ist. Geschichte, und das hat uns Cheikh Anta Diop gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht. Das, was einmal passiert ist, ist steht da und ist da passiert. Und das hat natürlich, all diese Dinge haben miteinander zu tun, aber das ist nicht das Gleiche. Und das sollten wir gar nicht gleichsetzen, aber wir können die Gleichzeitigkeit von Geschichten sprechen. Wie gehen wir damit um, Menschen, die all diese Erfahrungen in sich tragen? Wie gehen wir mit denen um?
Ich finde gerade den letzten Satz, den letzten Absatz, den du gemacht hast, so wichtig, dass dieses, es geht nicht um den Vergleich oder Relationen. Und ich bin auch ein bisschen müde, um ehrlich zu sein, von dieser Diskussion, weil ich merke, die meisten Erfahrungen und Wissen sammle ich in dieser Gleichzeitigkeit, die du beschreibst, und auch im gleichzeitig Lesen. Ich habe bei meinen Recherchen und beim Wiederlesen von Franz Fanon, der ja auch in die französische Armee eingetreten ist, um den Faschismus zu bekämpfen, ein Zitat gefunden, wo er schreibt: Wann immer du hörst, wie jemand Juden schmäht, hör genau hin, denn er spricht von dir. Und den kennst du wahrscheinlich auch. Und ja. Jetzt auf die aktuelle Politik geblickt. Es ist ja jetzt so, dass der neue Kulturstaatsminister sozusagen ein neues Erinnerungskonzept vorstellen will für Deutschland. Und seine Vorgängerin Claudia Roth eigentlich sozusagen ein auch, ich sag mal, veraltetes Konzept, das seit 1999 bestanden hat und 2008 überarbeitet worden ist, beispielsweise dazu zählte eben auch das Gedenkstättenkonzept, ändern wollte. Und um es kurz zusammenzufassen, bisher berücksichtigt waren die Zeit des deutschen Faschismus und der damit verbundene Holocaust, die Zeit der DDR. Und Roth wollte drei weitere Bereiche berücksichtigen. Und das war einmal die Geschichte der Einwanderungsgesellschaft, die wechselhafte Geschichte der Demokratie und eben auch die Verbrechen des deutschen und europäischen Kolonialismus. Und das wurde auch ganz viel diskutiert, auch von Gedenkstättenseiten. Und darüber habe ich auch viel gearbeitet. Aber es war nicht die Frage, nicht über eine Erweiterung und Gleichzeitigkeit nachzudenken, sondern eben die Kritik, etwas gleichzusetzen. Und gleichsetzen ist natürlich etwas anders als Gleichzeitigkeit oder gleichzeitig zu betrachten. Und jetzt gibt es eben diesen neuen Turn in der Politik. Und auch darüber gibt es natürlich Kritik, das jetzt alles zurückzudrehen, um es zu verkürzen, kann man nachlesen. Und der Historiker Jörg Gansenmüller hat in dieser kleinen Debatte, die für mich wirklich am Rand stattfindet, aber ich sie irgendwie auch in die Mitte holen will, eben nochmal betont, dass die Gedenkstätten nur formuliert hätten, dass eine Gleichsetzung unterschiedlicher Verbrechen problematisch ist. Aber sehr wohl, so wie du es ja auch beschreibst, die Themen Holocaust, SED-Unrecht und Kolonialismus unter einem Rahmen gefasst werden können. Zum Beispiel, indem man sagt, staatliche Massenverbrechen des 19. und 20. Jahrhunderts. Und ich hatte ja das Interview mit dir in der Berliner Zeitung erwähnt, im Fragenhagel ganz am Anfang. Und da hast du gesagt, und wenn wir nur einen Menschen vergessen, erreichen wir den humanen Universalismus nicht. Wie verlieren wir diesen, also Menschlichkeit, jetzt nicht aus den Augen?
Indem wir die Hierarchisierung der Menschheit durchbrechen und nicht mehr unterrichten. Weil bis heute lehren wir in Universitäten, in Schulen eine Hierarchie von Menschsein. Das ist in unsere Curricula. Rassismus wird jetzt nicht so als ein Problem gesehen von Deutschland, sondern ein Problem von außen. Gleichzeitig sterben Menschen tagtäglich, weil sie schwarz sind. Feminizid ist Teil von unserer Gesellschaft und wird jetzt, es wird sogar verboten, dass wir gendern in bestimmten Institutionen. Und Kolonialismus hat mit all dem zu tun. Aber zurück zu deiner Frage. Und dieser Satz ist übrigens gar nicht von mir. Das ist schon wieder von den vermeintlich postkolonialen Antisemiten, die jetzt nicht irgendwie zivilisiert genug sind. Deswegen haben sie diese Vorstellung von Menschsein, die nicht mit unseren Werten zu tun hat. Also der Westen möchte sich gar nicht mit den postkolonialen Theoretikern identifizieren. Und das ist eigentlich der Diskurs, der hier mitläuft. Das sind Menschen, die gar keine Kultur haben, die nicht zivilisiert wurden, die nicht genug in der Geschichte hineingedrungen sind. Deswegen wollen wir uns nicht mit denen identifizieren. Und ich glaube, Senghor hatte gesagt, das ist der Satz, in der Welt von Geben und Nehmen, wenn wir nur eine Zivilisation, wenn wir nur einen Menschen vergessen würden, würden wir nicht in dieser Welt von Geben und Nehmen. Und Senghor hatte da im Blick, wir leben in einer Welt, in dem ich was gebe, dafür was nehme. In dieser Wechselwirkung ist die Menschheit untermauert, dass wir immer in einer Welt sein werden, in dem wir etwas hergeben und dafür was anderes nehmen. Und diese Hergeben und was anderes nehmen, sind wir gezwungen, alle Menschen, alle Kulturen und wirklich alle mit da reinzunehmen. Das ist natürlich eine Vorstellung von Weltsein, die in der Vorstellung des Westen gar nicht möglich ist. Weil der Westen ist so gut, so demokratisch, so gleichberechtigt, so avanciert, dass es gar nicht den Anspruch hat, irgendetwas von außen zu nehmen. Weil wir in unserer Ganzheit hier alles haben. Wir brauchen gar nichts von den anderen.
Was ja eigentlich aber nicht stimmt, wenn du in eine politische Realität guckst. Und das ist ja auch das, was jetzt so vielen Menschen und vor allem auch dem politischen System auf die Füße fällt. Denn wenn wir gucken, wo Deutschland steht und der vermeintliche Weltmeister der Aufarbeitung und sozusagen, dass die Lehre aus der Vergangenheit so gut gemacht worden wäre, dann hätten wir sicherlich nicht die politischen Zeiten, die wir jetzt haben.
Ich möchte das einfach nicht so stehen lassen mit dem Staatsminister und mit dem Konzept von Claudia Roth, weil ich glaube, da hat sich auch etwas gezeigt, was total wichtig ist, dass wir wirklich darüber reden und wie Politik eigentlich funktioniert. Claudia Roth, das hast du sehr gut erklärt, wollte das Gedenkkonzept, was ja eine Förderkonzept ist. Das heißt, in diesem Gedenkkonzept war das ja oder sollte es der Ort sein, an dem man darüber redet, welche Einrichtung wie viel Geld bekommt, also wie die Mittel verteilt werden. Claudia Roth sagte, jetzt lass uns nicht nur darüber sprechen, wer wie viel bekommt, sondern dass wir das erweitern, weil diese Gesellschaft ist anders geworden und wir müssen da rein andere Säulen auch gedenken und das auch vielleicht mit Geld untermauern, aber hat nicht gesagt, mit wie viel Geld sie das finanziert. Das ist gescheitert und da haben Diskussionen geführt. Bis heute weiß man nicht, wer dafür oder dagegen war. Es gab sehr viele Debatten, die in Feuilleton geführt wurden. Du hast dich auch damit auseinandergesetzt, hat da auch noch mit da reingebohrt. Andere haben da reingebohrt und haben versucht zu verstehen. Aber diese Diskussion wurde so geführt, dass man versucht hat, eigentlich am Ende nur über den Kolonialismus geredet hat und nicht über die anderen Säulen, die auch da drinnen standen, Demokratiegeschichte und Migrationsgesellschaft. Man hat viel mehr über den Kolonialismus gesprochen. Jetzt haben wir eine neue Staatsminister, der auch sehr kontrovers diskutiert wurde. Für mich war das so, dass ich gedacht habe, als ich wusste, dass er das wird, dass er sehr viele Dinge geschrieben hat, über die ich eigentlich nicht damit einverstanden bin und aber ihn eigentlich eine Chance geben wollte, um zu schauen, was macht er eigentlich, wenn er jetzt kommt. Eine seiner ersten Äußerungen in der Öffentlichkeit war, und das hast du jetzt auch gesagt, dass er nicht den Kolonialismus gedenken wird. Also das heißt, Kolonialismus wird nicht Teil dieses Gedenkkonzepts. Er sagt aber nicht, was er dazu macht.
Nein, das kommt ja erst.
Das ist für mich. Und das ist wirklich für mich das völlig Interessante. Der sagt, ich nehme das nicht rein. Er sagt aber nicht, was er dazu macht. Und im Koalitionsvertrag steht, dass er aber ein Konzept zu einem Lern- und Erinnerungsort, zu Kolonialismus schreiben wird. Und dazu verliert er kein Wort. Und das finde ich als sehr gefährlich. Und sehr, sehr problematisch und auch wirklich bezeichnend für dieses Land, wie diese Diskussion jetzt gerade geführt wird. Und jeder von uns weiß auch eigentlich, in welche Richtung das geht. Das sieht man, indem man den Regenbogenfahnen im Bundestag nicht mehr hissen will. Das sieht man aber auch, dass man zu Themen wie Diskriminierung oder Rassismus, die eingestellt werden, dass die Mittel gekürzt werden. Dass man merkt auch in den Diskurs, dass plötzlich nicht mehr genau so, wie ich versuche, nicht Kolonialismus, Postkolonialismus, Rassismus anzusprechen, sondern das zu umzuschreiben. Genau das passiert in der Gesellschaft. Also wir gehen wieder in eine Art Normalisierung oder Normativität. Eine Gesellschaft, die homogen wird. Und das wird keiner überleben. Und das ist unsere Verantwortung alle, dieses Land so vielfältig zu denken und wirklich umzusetzen wie möglich. Denn es geht nicht um diejenigen, die heute leben. Es geht darum, wer in diesem Land morgen lebt und welche Verantwortung wir heute dafür haben.
Danke, Ibo. Wir sind da, um unsere Gesellschaft zu reparieren. Das hast du einmal gesagt, das habe ich zu Anfang erwähnt. Und jetzt hast du eine Antwort darauf gegeben, wie wir in die Reparatur gehen könnten, wenn wir denn wollten. Erinnerungskämpfe, so heißt dieser Podcast, der für mich nicht nur vom Kampf um Deutungshoheit der deutschen Erinnerungskultur handelt, sondern eben auch für die Wehrhaftigkeit in der Geschichte und, wie wir gehört haben, auch in der Gegenwart stehen kann. Und weil es in dieser Folge eine afrodiasporische Perspektive auf Erinnerungsdiskurse in Deutschland gab, möchte ich mit einem afrofuturistischen Visionsdenken enden, weil das für mich eine Form der Selbstbestärkung ist. Und Selbstbestärkung als Widerstand ist eben auch Teil der schwarzen Bewegung. Und so ende ich mit einem Zitat der Science-Fiction-Autorin Octavia Butler aus ihrem Buch Parable of the Talents, also Gleichnis der Talente von 1998. Ich übersetze ihre Zeilen ins Deutsche wie folgt. Um zu überleben, lerne von der Vergangenheit, von vergangenen Bräuchen, Kämpfen, Führenden und Denkenden. Lass dir von ihnen helfen, dich inspirieren, warnen und stärken. Vergangenheit ist Vergangenheit. Was war, kann nicht wiederkehren. Um zu überleben, musst du die Vergangenheit kennen. Lass dich von ihr berühren. Dann lass die Vergangenheit los. Danke, Ibo, für das Gespräch.
Danke dir.
In der nächsten Folge geht es dann weiter mit meiner Gästin, der Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel. Und unser Thema wird sein Survival of the Fittest, was Menschen wert sind. Bis dann.